Wir haben es gehört, wir beschäftigen uns heute mit einem Text aus der Offenbarung. Und das ist immer schwierig, wenn man so aus diesem Buch einen Text herausgreift, dann hängt er so in der Luft. Deshalb sollten wir, bevor wir in diesen Text einsteigen, einiges über dieses Buch der Offenbarung wissen. Das Buch der Offenbarung, dieses letzte Buch im Neuen Testament, ist ein prophetisches Buch, in dem die Abläufe der Endzeit beschrieben werden. Hier offenbart sich Jesus Christus. Wörtlich stellt er sich vor als der Herr aller Herren, als der König aller Könige. Ich liebe das, dass er sich so vorstellt, dass er zeigt, dass er über alles und jeden der Herr ist. Der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und er nennt sich das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ziel der ganzen Geschichte. Er ist der, so lesen wir es in Kapitel 1, Vers 8, der da ist, der immer ist, der aber auch war und der kommt. Dieses Buch beschreibt den Machtantritt Jesu Christi. Heute ist die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Verborgenheit, die Zeit der Niedrigkeit, die Zeit der Kleinheit. Heute ist es die kleine Herde in Drangsal, Verfolgung und Mühsal. Aber die Offenbarung sagt uns, so wird es nicht bleiben. Es kommt dieser Tag des Machtantritts Jesu Christi, wo er aus der Verborgenheit heraustritt, mitten hinein in diese Welt. Und dieses Buch der Offenbarung beschreibt diesen Machtantritt Jesu Christi, die kommenden Gerichte der Endzeit und die Aufrichtung seines Reiches auf dieser Erde. Es wurde geschrieben, so die Einleitung in Vers 1, um seinen Knechten zu zeigen, was mit Geschwindigkeit geschehen muss. Hier steht im griechischen Tachos, das kennen wir vom Tachometer aus dem Auto. Also die Geschwindigkeit, die wird das Hauptmerkmal dieser Endzeit und auch vorab schon dieser endzeitlichen Entwicklung sein. Die Geschwindigkeit, und das merken wir alle in unserer Zeit, mit welch einer Geschwindigkeit sich in allen Gebieten unseres Lebens die Dinge verändern. Das ist das Hauptmerkmal der Endzeit. Dinge, die mit Geschwindigkeit geschehen müssen, so sagt der Herr. Und daran können wir erkennen, dass wir wie ein Auto ohne Bremsen, das einen Berg runterfährt und die Bremsen versagen und das Tempo wird immer schneller. Genau das ist das Wesen, das Hauptmerkmal der Endzeit. Wenn wir also manchmal den Eindruck haben, wir kommen hier nicht mehr mit. Ja, das ist genau das, was unser Herr schon vor 2000 Jahren gesagt hat. So wird es sein. Diese Dinge werden mit einem unglaublichen Geschwindigkeit geschehen. Und trotz seiner teilweise harten Gerichtsankündigungen liegt auf dem Lesen dieses Buches eine Verheißung. Wir lesen das in Vers 3. Glückselig, glückselig, glücklich, der liest und die hören die Worte der Weissagung und vor allem die bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Hier steht für Zeit im griechischen Kairos. Es gibt diesen Chronos, das ist die horizontale Zeit, unsere menschliche Chronologie, Tag für Tag. Und dann gibt es diesen Kairos, das ist die vertikale Zeit, wo Gott hineinbricht in den Ablauf unserer Zeit. Die Heilszeit, die Gotteszeit. Dieser Kairos ist nah, wird uns hier gesagt. Und dieses prophetische Buch hat unser Herr in die Hände der Gemeinde gelegt, damit diese ihren prophetischen Dienst in dieser Welt wahrnehmen kann. Johannes sendet dieses Buch im ausdrücklichen Auftrag Jesu an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. So lesen wir es im ersten Kapitel, Vers 4 und Vers 11. An die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Und mit Asien ist hier nicht Thailand und andere Länder dieser Region gemeint, sondern die römische Provinz Asia, die heutige Türkei. Diese sieben Ortsgemeinden, denen dieses Buch der Offenbarung übergeben wird, die lagen in der heutigen Westtürkei und die waren die historischen Adressaten dieses Buches. Ihre Adresse stand sozusagen auf dem Briefumschlag, mit dem dieses Buch zugestellt wurde. Ja, und wir merken ja schon, sieben Gemeinden, sieben, das ist ja wieder diese geheimnisvolle, starke, mit so viel Symbolgehalt gefüllte Zahl der Bibel, die sieben. Es sind eben gerade sieben Gemeinden, diese sieben als Zahl der Vollkommenheit, der Fülle, der Vollendung, will deutlich machen, dass diese sieben Gemeinden eigentlich als Stellvertreter für alle Gemeinden aller Zeiten stehen. Diese sieben Ortsgemeinden haben also stellvertretend für uns alle das Buch der Offenbarung von unserem Herrn entgegengenommen. Doch jetzt kommt das Besondere. Bevor die prophetische Botschaft über die endzeitlichen Geschehnisse ab Kapitel 6 entfaltet wird, spricht der Herr zu seiner Gemeinde. Bevor es um die Zukunft dieser Welt geht, geht es unserem Herrn um die Gegenwart seiner Gemeinde. Und deshalb werden dem Buch der Offenbarung sieben kurze Schreiben an die sieben Empfängergemeinden vorangestellt. Die sogenannten sieben Sendschreiben, die wir in Kapitel 2 und 3 der Offenbarung finden. Diese sieben Schreiben an die Gemeinden, die stehen ganz bewusst im Ablauf dieses Buches für die Zeit der Gemeinde vor der Zeit des kommenden Zorns, wie diese dann ab Kapitel 6 beschrieben wird. Diese Voranstellung hat also auch eine prophetische Bedeutung und gibt uns einen Hinweis auf diese endgeschichtlichen Abläufe. Erst die Zeit der Gemeinde, dann diese Zeit des kommenden Zornes. Und in diesen sieben Schreiben spricht der Herr die konkrete Situation der jeweiligen Gemeinde an. Er sagt jeder einzelnen Gemeinde, wie er sie sieht, worüber er sich freut und was sich unbedingt ändern muss. Und er offenbart sich jeder Gemeinde in einer speziellen Weise, so wie sie es in ihrer Situation braucht. Dabei ist der Aufbau in allen sieben Schreiben der gleiche. Am Anfang steht eine konkrete Selbstoffenbarung Jesu. Dann sagt der Herr, wie er die Gemeinde konkret sieht. Dann spricht der Herr der Gemeinde konkret zu, ruft zur Buße und kündet der Gemeinde an, was er tun wird, falls dies nicht geschieht. Am Schluss gibt der Herr den Überwindern in der Gemeinde eine konkrete Verheißung und ruft uns dann alle, auch uns als heutige Leser dieser Offenbarung, er ruft uns alle dazu auf, wirklich hinzuhören, was der Heilige Geist den Gemeinden sagen möchte. In der konkreten Situation jeder einzelnen Gemeinde wird die Botschaft an die Gesamtgemeinde wie in einem Prisma siebenfach gebrochen und dadurch eben auch siebenfach entfaltet. Es ist diese eine Botschaft, die doch individuell in der Situation jeder einzelnen Gemeinde hineingesprochen wird. Es ist der eine Herr, der sich doch jeder einzelnen Gemeinde von einer bestimmten Seite her offenbart. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, in dem der Herr die Gemeinde anspricht. Spricht er gleichzeitig jedes einzelne Glied der Gemeinde an. Denn Gemeinde lebt ja in jedem einzelnen ihrer Glieder. Erneuerung einer Ortsgemeinde beginnt bei jedem Einzelnen. Jeder Einzelne wird vom Herrn zum Überwinden all dessen aufgerufen, was noch zwischen ihm und Jesus, einem erfüllten, fruchtbaren Leben mit dem Herrn steht. Nur wenn es bei dir und mir anfängt, kann es eben auch in der Gemeinde neu werden. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 16, aus ihm, dem Christus, wird der ganze Leib, die Gemeinde, zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienenden Gelenke. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Zusatz. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Das Wachstum der Gemeinde als Leib Christi geschieht also entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Sage also niemand, auf mich kommt es nicht an. Im Gegenteil. Wie bei unserem Körper, und das ist ja das Bild für die Gemeinde, wie bei unserem Körper hängt das Wachstum der Gemeinde von der Wirksamkeit jedes einzelnen Gliedes ab. Jeder Einzelne bekommt etwas von Jesus, das er nur in und durch ihn in die Gemeinde hineinwirken möchte. Jeder Einzelne ist ein Gefäß für Jesus Christus, durch das er hineinwirken möchte in seinen Leib, wie jedes einzelne Glied eben eine Bedeutung hat für den Körper. Und Paulus schreibt gerade die Glieder am Körper, die man eigentlich nicht so sieht und nicht so beachtet und nicht so wertschätzt. Aber genau die sind eigentlich am wichtigsten. Es ist also tatsächlich so, Jesus in jedem Einzelnen will das wirken, was dann in der Gemeinde werden soll. Man kann in diesen sieben Gemeinden der Offenbarung sieben Gemeindetypen sehen oder sieben Epochen der Gemeinde in ihrer Entwicklung. Oder einfach nur das breite Spektrum von Gemeinde, wo man sich als Ortsgemeinde wie wir oder als einzelner Leser dann irgendwie so überall ein bisschen zum Teil wiederfindet und dann in diesen Teilen aus den sieben Briefen plötzlich irgendwie so ein Achterbrief an einen ganz persönlich oder an eine Ortsgemeinde ganz persönlich entsteht. Und in diesem Sinne empfehle ich jedem, diese sieben Gemeindebriefe, Kapitel 2 und 3 der Offenbarung, wieder einmal im Gebet vor dem Herrn für sich ganz neu zu lesen. Ich bin gespannt, wie der Heilige Geist dann auch jeden Einzelnen ansprechen und eben auch in seiner konkreten Situation erreichen wird. Diese sieben Schreiben an die Gemeinde bilden die Einleitung zur endzeitlichen Botschaft dieses Buches. Der Herr redet hier zu seiner Gemeinde im Anblick der kommenden Endzeit. Und hier sind es vor allem die letzten beiden Briefe, die für die Gemeinde in endzeitlicher Zuspitzung eine besondere Bedeutung haben. Und das ist zum einen das Schreiben an die Philadelphia-Gemeinde. Das finden wir in Kapitel 3, 7 bis 13 haben wir gehört. Das ist die sechste dieser sieben Gemeinden. Und dieses zweite, besonders im endzeitlichen Modell auch hier wichtige, das ist die siebte Gemeinde. Das Schreiben an die Laodicea-Gemeinde. Das finden wir direkt nach dem Schreiben an die Philadelphia-Gemeinde, Kapitel 3, 14 bis 22. Also, diese letzten beiden der sieben Gemeinden im Anbruch der sich immer intensiver und schneller entwickelnden Endzeit, das sind diese beiden Gemeindetypen, die vor allem für zwei ganz unterschiedliche Gemeindeentwürfe im endzeitlichen Kontext stehen. Von der Philadelphia-Gemeinde heißt es, Vers 8, drittes Kapitel, du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen, den Jesus-Namen, nicht verleugnet. Von der Laodicea-Gemeinde heißt es hingegen, Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Die Laodicea-Gemeinde ist ein Typus für die Endzeitgemeinde, die im allgemeinen Abfall zentrale geistliche Grundpositionen aufgegeben hat und in ihrer Anpassung an den Zeitgeist zu einer geistlich lauwarmen, profillosen und inhaltslosen Einrichtung geworden ist. Weder kalt noch heiß, weder ganz Welt noch klar auf der Seite Jesu. Und das Paradoxe, dabei hält sie selbst sich für reich. Sie denkt, sie sei reich. Sie hat also ganz viel, was in menschlich religiösen Augen etwas darstellt. Vor Menschen würde diese Gemeinde als eine super Gemeinde dastehen. Da ist was los. Die hat so viel, die ist so reich. Von außen, menschlich, religiös. Jesus sieht das ganz anders. Die Laodicea-Gemeinde denkt, sie ist reich. Die Leute um die Gemeinde rum denken, oh, was für eine reiche Gemeinde. Und Jesus sagt, du bist, und das ist alles wörtlich, du bist elend, bemitleidenswert, arm, blind und nackt. Das ist Gemeinde in Laodicea in den Augen Jesu, Vers 17. Das ist Gemeinde im endzeitlichen Abfall. Die Philadelphia-Gemeinde, die hingegen ist nur klein, das wird extra betont. Sie hat nur eine kleine Kraft. Aber sie hat sich nicht an den Zeitgeist angepasst, sondern sie hat das Wort Jesu bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Sie steht zu Jesus. Ja, sie sagt nicht, wir wollen Gott, ja, aber Jesus, der stört ja nur. Den streichen wir, wie das heute so oft geschieht. Auf Gott kann man sich noch einigen, aber Jesus mit seinem Absolutheitsanspruch, der stört, der wird eliminiert. Heute wird weithin, das kriegen wir gar nicht mit, der Name Jesus in den Gemeinden verleugnet. Der stört. Gott, das ist kompatibel, so ein eigenes Gottesbild. Aber Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist in keinem anderen Namen das Heil, als nur im Namen Jesus. Das stört, das will man nicht hören, nicht ertragen. Oder macht man auf allgemeine Religion. Dann wird der Name Jesus verleugnet. Das ist ein wesentliches Merkmal von Endzeitgemeinde. Und da leben wir mittendrin, kriegen wir gar nicht so mit. Ich kriege eine ganze Menge davon mehr mit, weil ich rumkomme und mit etlichem Gespräch bin und höre, was so los ist. Und das ist das Merkmal von der Philadelphia-Gemeinde. Du hast mein Wort bewahrt. Du hast dich nicht dem Zeitgeist angepasst. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das beschreibt Gemeinde, die mitten im endzeitlichen Abfall an dem Wort und an der Person Jesu festhält. Und damit stellt uns der Herr im endzeitlichen Abfall unserer Tage zwei verschiedene Gemeindeentwürfe vor die Augen. Was für eine Gemeinde wollen wir sein? Was für eine Gemeinde wollen wir sein? Nun gibt es etliche Gemeinden, die sich Philadelphia-Gemeinde nennen. Kennt ihr sicher auch. Mir ist aber noch keine Gemeinde begegnet, die sich Laodicea-Gemeinde nennt. Oder weiß jemand? Nicht, ne? Noch nie gehört. Und trotzdem gibt es sie. Trotzdem gibt es sie. Überall dort, wo man nicht in aller Entschiedenheit am Wort Gottes und an der Person Jesu festhält. Und genau das ist das Merkmal der Philadelphia-Gemeinde. Und wir wollen uns deshalb das Schreiben an die Philadelphia-Gemeinde noch etwas näher anschauen. Denn das ist es doch, was wir sein wollen, wir hier in der Hasenheide. Offenbarung 3, Vers 7, dem Engel, man könnte auch einfach nur übersetzen, dem Boten, wahrscheinlich dem Gemeindeleiter, dem Engel, dem Boten der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Der Philadelphia-Gemeinde stellt Jesus sich als Inhaber der Schlüsselgewalt vor. Er ist es, der Türen öffnet und Türen schließt. Wenn er Türen öffnet, kann niemand sie schließen. Und wenn er Türen schließt, kann niemand sie öffnen. Was für Türen sind hier gemeint? Zunächst einmal gilt das ganz umfassend. Es gibt keine Tür in dieser Welt, für die Jesus nicht den Schlüssel hätte. Das umfasst Türen zu Menschenherzen, Türen zu Lebensräumen, zu Wirkungsbereichen, zu Lebensabschnitten. Türen. Türen aus alten Situationen hinein in neue Situationen. Vor allem aber die Tür zu Gott und ins himmlische Vaterhaus. Jesus hat den Schlüssel für alle Türen. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 18, Jesus hat sogar die Schlüssel des Todes und des Hades, des Totenreiches. Und damit will Jesus in dieser Selbstvorstellung sagen, kein Raum im Universum ist mir verschlossen. Ich habe die Schlüssel für jede Tür. Und wenn er eine Tür öffnet, dann lasst uns auch im Glauben hindurchgehen. Wenn er aber eine Tür schließt, dann sollten wir aufhören, dagegen anzugehen. Wir holen uns nur eine blutige Nase. Auch geschlossene Türen können eine gnädige Führung unseres Herrn sein. Denn er weiß, was hinter der Tür ist. Wir haben unsere Vorstellung, was hinter dieser Tür ist. Und wir sind dann ganz enttäuscht, wenn Gott eine Tür schließt. Aber er allein weiß doch, was hinter dieser Tür ist. Und das ist oft eben nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wenn Gott eine Tür schließt, wenn Jesus diese Tür schließt, dann ist das immer gnädige Bewahrung. Er allein weiß, was hinter dieser Tür ist. Im Leben einer Gemeinde, einer Ortsgemeinde, ist mit dieser Tür aber vor allem der Zugang zu Menschenherzen und Wirkungsbereichen gemeint. Es geht hier um eine Tür für das Evangelium. So lesen wir es in 2. Korinther 2, Vers 12, da schreibt Paulus: Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam, wurde mir eine Tür geöffnet im Herrn. Oder in 1. Korinther 16, Vers 9 in Ephesus, da schreibt er: Eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Und, das hat mich erstaunt, das gehört offensichtlich auch dazu, und der Widersacher sind viele. Also, wir halten mal fest, es geht hier vor allem um die geöffnete Tür für das Evangelium, dass es Eingang findet bei Menschen. Das merken wir doch immer wieder. Manche Menschen sind wie zu, du merkst, völlig zu unempfänglich. Und dann kommt dieser Moment, wo der Herr eine Tür öffnet. Bei Lydia, er tat ihr das Herz auf, dass sie dem glaubte, was Paulus verkündigt hat. Diese Tür für das Evangelium kann man als Gemeinde nicht aufbrechen und auch nicht mit dem Dietrich unserer Gemeindewachstumsstrategien öffnen. Auch diese Tür öffnet und schließt allein unser Herr. Darum freut sich Paulus ja so, dass ihm in Troas und in Ephesus im Herrn, das heißt durch ihn, eine wirksame Tür geöffnet worden ist. Das können wir nicht erzwingen, auch nicht mit allen Methoden und Strategien. Aber der Herr kann es uns schenken und wir dürfen ihn darum bitten. Der Philadelphia-Gemeinde sagt der Herr: Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich habe gegeben, also nochmal, allein der Herr öffnet diese Tür. Und bitte denken wir bei dieser geöffneten Tür nicht gleich wieder an flächendeckende Welterweckung und Welterneuerung. Die kommen erst, wenn Jesus kommt, nicht vorher. Bis dahin wird sich an der endzeitlichen Großwetterlage des allgemeinen Abfalls nichts ändern. Der Abfall bleibt die flächendeckende Grundkonstellation der Endzeit. Doch mitten in diesem Abfall kann und will Gott der Gemeinde eben auch eine geöffnete Tür schenken. Und der Herr sagt, warum er das jetzt hier gerade bei der Philadelphia-Gemeinde tut. Denn gibt den Grund für diese geöffnete Tür an. Diese Gemeinde hat zwar nur eine kleine Kraft, sie ist nicht groß, sie hat nicht viele Mitarbeiter, Sie spielt keine bedeutende Rolle. Sie kann nicht alle möglichen Events und Bereiche bedienen, von der Altenpflege bis zum Hospiz und zur Suppenküche und was man alles so machen kann. Nein, hat eine kleine Kraft, nicht viele Mitarbeiter. Spielt keine bedeutende Rolle. Aber eins hat sie, und das ist für Jesus das Wichtigste. Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist für Jesus das Allerwichtigste. Man merkt diesen Worten geradezu an, wie kostbar ihm das ist, die Treue zu ihm und seinem Wort. Das erfüllt sein Herz mit Freude. Und da nimmt er hier einen Schlüssel und schließt eine Tür für das Evangelium auf. Nicht immer muss das so sein. Es gibt auch eine Treue zu Jesus, die damit leben muss, dass die Tür für das Evangelium verschlossen bleibt. Viele Missionare müssen hier auch durch manche Anfechtung durch. Aber hier in Philadelphia ist es so. Und es ist so schön, wenn man das erleben darf. Danach dürfen wir uns sehnen, auch als Ortsgemeinde, als Einzelne. Und darum dürfen wir den Herrn bitten. Das wäre doch toll, wenn jeder Einzelne auch in dieser Gemeinde einfach vor diesen Herrn, der die Schlüsselgewalt hat, diese Bitte bringt. Herr, schenk doch auch uns hier in der Gemeinde Hasenheide eine geöffnete Tür für dich, für dein Evangelium. Wenn da ganz viele bitten, zu diesem Herrn mit der Schlüsselgewalt gehen. Herr, wirke das doch auch bei uns. Schließ eine Tür auf für dein Evangelium. Wir können die Tür nicht öffnen, aber wir können sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Wir können dem Zeitgeist widerstehen und dem zeitlosen Wort Gottes, so wie es uns in der Bibel geschenkt ist, treu bleiben. Philadelphia-Gemeinde sein, mitten im endzeitlichen Abfall der Laodicea-Gemeinde. Das beantwortet der Herr mit einer besonderen Verheißung, Vers 10. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Also wenn wir sein Wort bewahren, dann wird auch er uns bewahren vor dieser Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Stunde der Versuchung meint die Zeit des Antichristen. Denn sie wird über den ganzen Erdkreis kommen, die ganze Welt umfassen. Doch die sein Wort bewahrende Gemeinde bleibt vor dieser Stunde der Versuchung bewahrt. Wie? Indem der Herr sie zu sich nimmt, durch die Entrückung der Gemeinde. Heute bewahrt er uns in der Versuchung. Indem wir sein Wort bewahren, bleiben wir bewahrt. Das ist ja das Starke daran, dass wir eigentlich im Bewahren seines Wortes letztlich als Wirkung nur uns selbst in diesen Schutzraum der göttlichen Bewahrung stellen. Doch vor dieser kommenden Stunde der Versuchung bewahrt er uns, indem er uns aus ihr herausnimmt und zu sich holt. Das ist die Zusage Jesu, wenn wir das Wort vom Harren auf ihn bewahren. Doch heute stehen wir noch in der Versuchung. Heute will die Dynamik des Abfalls der Laodicea-Gemeinde auch nach uns greifen. Und deshalb sagt unser Herr, Vers 11, ich komme bald, halte fest, was du hast, lass nicht los, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Festhalten, bewahren, das ist die Parole im endzeitlichen Abfall der Dekonstruktion, wo alles abgebaut, auseinandergerissen und hinterfragt wird. Und der Herr schließt diesen Brief mit einer Verheißung für alle Überwinder. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott. Und meinen neuen Namen. Als ich meine neue Bibel bekommen habe, war das Erste, was ich reingeschrieben habe, auf die erste Seite, mein Name und meine Adresse. Damit ganz klar ist, wem diese Bibel gehört und wohin diese Bibel gehört. Und das wird hier beschrieben. Ja, Gott schreibt seinen Namen auf uns. Ihm gehören wir. Und den Namen der Stadt seines Gottes, des neuen Jerusalems, da ist unser Zuhause, da gehören wir hin. Und wenn wir dann mal umhergeistern, wir können nicht verloren gehen, da steht immer sein Name und unsere Anschrift immer drauf auf unserem Leben. Damit will er sagen, du bist immer, immer in meiner Hand. Du kannst nicht mehr verloren gehen. Auf dir steht mein Name. Du gehörst mir. Ja, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Man kann hören und doch nicht hören. Und darum ist es hier dem Heiligen Geist so wichtig, dass wir wirklich innerlich mit dem Herzen das hören, was er uns sagen will. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Danke, dass du dich offenbarst als der da ist, der war, der kommt, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Lebendige, der Auferstandene, der die Schlüssel hat für jede Tür, für jeden Raum im Universum. Und Herr, wir möchten so gern, auch als Gemeinde Hasenheide, mitten in diesem Abfall, den wir so massiv um uns herum wahrnehmen, wir wünschen uns so sehr, deinem Wort und dir treu zu bleiben. Und wir bitten dich, dass du uns das schenkst, dass du uns dabei hilfst, Herr, dass wir bewahren und festhalten, was du uns geschenkt hast, damit niemand unseren Siegeskranz nehme. Danke, Herr, dass wir in deiner Hand sind. Und wir bitten dich so sehr, öffne auch uns eine Tür des Evangeliums zu deiner Ehre. Danke, Herr. Amen. Wir wollen dann noch gemeinsam ein Lied singen.
Wir haben es gehört in der Predigt. Die ganze Welt wird sich vor ihm beugen, aber erst, wenn er wiederkommt. Und das wollen wir jetzt auch miteinander singen.